entwickeln. Meine hochverehrten Damen und Herren und unter diesen natürlich die hochwürdigsten Würdenträger, der Herr Bischof und die anderen schon freundlich begrüßten Führungspersönlichkeiten, grenzenlos solidarisch handeln. Ich will ein paar meditative Inputs jetzt Ihnen schenken. Es ist weder ein akademischer Vortrag noch ein langweiliger. Ich hoffe, dass das so der Fall ist. Und Sie haben das Gesamtergebnis mit einem ganz kleinen Zettelchen ja schon auf Ihren Plätzen liegen. Das ist gleichsam auch die Abfolge meiner Interventionen. Und ich hoffe, dass die Sätze so eindrucksvoll sind und so gut erklärt sind, dass Sie sie nachher nie mehr vergessen. Das ist meine eitle Fantasie, dass ich das schaffe, dass Sie das immer im Gedächtnis behalten werden, was Sie jetzt zu so erfahren werden. Ich beginne allerdings mit etwas sehr Aktuellem. Wir hatten in diesen Tagen ja 75 Jahre Weiße Rose erinnert. Weiße Rose war eine Gruppe von engagierten katholischen Personen, die so in der Mitte des Krieges angefangen haben, öffentlich Widerstand gegen den Hitlerfaschismus zu leisten. Sie hatten Flugblätter produziert, diese auch dann verteilt und in der Universität in München abgeworfen, sind dabei ertappt worden. Alle sechs sind hingerichtet worden. Ich sage nur von einem, diesem Mann, Christoph Probst, der war 23-jährig damals verheiratet, hatte drei Kinder, war über seinen Freund Alex Schmorell, das ist der ganz links unten, zu dieser Gruppe gekommen. Er hat das siebte Flugblatt verfasst und ist auch hingerichtet worden am 22. Februar des Jahres 1943. Er war ungetauft, als er zu dieser Gruppe stieß, aber er hatte, so berichten die Biografen, er hatte eine Art mystischer Sensibilität, die so stark war, dass er dann vor seiner Exekution getauft wurde und er schrieb in einem Brief dann an seine Mutter noch, wenn ich mein Leben recht überblicke, war es ein einziger Weg zu Gott. Ich nehme das zusammen, politischer Widerstand und tiefe mystische Gläubigkeit. Das zeichnet sich an diesen Beispielen der sechs Biografien bereits ab. Und ich unterstreiche das mit einem zweiten Mann, den ich in dieser Hinsicht außerordentlich schätze, das ist Johannes Paul II. Ich weiß es schon, uns Theologen gefällt nicht alles, was er gesagt und gemacht hat, das gebe ich persönlich gerne zu. Und trotzdem liebe ich diesen Papst schon alleine deswegen, weil ich hier die Ansicht von Gorbatschow teile, dass ohne ihn der Kommunismus in Europa nicht so friedlich zu Ende gegangen wäre. Und das ist eine unglaubliche historische Leistung eines Mannes an der Spitze der katholischen Kirche. Johannes Paul II. War in Warschau, in seinem Heimatland, und zwar zu Pfingsten 1979. Und es wird berichtet, dass er dort im Gottesdienst eine Predigt gehalten hat mit folgendem Zitat, mein erster Merksatz. Wer sein Knie vor Gott beugt, beugt es nie mehr vor der Partei. Wer sein Knie vor Gott beugt, also das Innerste der Religion, die Anbetung, beugt es nie mehr vor der Partei. Also die Anbetung ist daher das Politischste. Ich füge hier gleich auch noch einen Satz bei, der mir in den letzten Monaten und Jahren sehr wichtig geworden ist, von dem franziskanischen Mystiker Richard Rohr. Manche kennen ihn vielleicht von ganz anderer Literatur, Enneagramm oder Der wilde Mann in der Männerforschung, aber ich schätze zunehmend seine Aussagen zur Mystik, wo er einmal sagt, und das ist natürlich für jede und jeden von uns biografisch außerordentlich entlastend: It is not necessary to be perfect, but to be connected. Dass das Wesen der Religion nicht moralische Perfektion ist, sondern Verbundenheit, was ja auch das Wort Religion ausdrücken würde, als dass die eine Bedeutung, religare, also den Menschen zurück zu binden an Gott. Und das lehrt uns Johannes Paul II., dass je stärker einer rückgebunden ist in einen Gott, von dem wir noch lernen heute, dass Gott selber hochpolitisch ist, wenn einer mit ihm dann connected ist, kann dieser Mensch gar nicht anders, als politisch zu sein. Das gilt auch für die Kirche, dass wenn die Kirche diese politische Dimension des Gottesbildes von uns Christen nicht teilt, hört sie auf, Gottes Volk zu sein. Also die Glaubenden, gestützt von kirchlichen Gemeinschaften, waren und sind daher in totalitären Systemen immer der letzte Feind. Und indem sie den Menschen an Gott zurückbinden, die Glaubenden, die Kirchen, entziehen sie den Menschen allen totalitären Zugriffen. Ich weiß nicht, ob Sie die Tragweite eines solchen Satzes auf Anhieb vor sich haben, dass es nichts Antitotalitäreres in der Welt geben kann, als eine Religion, die den Menschen dem Zugriff des Menschen entzieht. Der Mächtigen, der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Forschung, der Verwaltung. Immer ist der Mensch ein Entzogener, wenn er an Gott rückgebunden ist. Und ich verstehe das daher in allen totalitären Systemen. Der letzte und eigentliche konsequent verfolgte Feind, die Kirchen waren, die Glaubenden waren, wegen dieser Resistenz ihrer Rückbindung gegen totalitäre Systeme. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter und sage, was macht dieses Connected, to be connected mit mir jetzt? Ich denke, dass wir ja uns nicht nur objektiv mit dem Thema beschäftigen, sondern dass das Thema am besten bei mir resoniert. Ich habe da einen für mich sehr lieben Text, der ganz zentral ist in meiner Pastoraltheologie. Das ist Matthäus 8, 1 bis 4, die Heilung eines Aussätzigen. Und das ist dargestellt hier jetzt in diesem Bild von einem Buchmaler aus der Insel Reichenau, einem Benediktiner, der darstellt, was hier im Matthäus-Evangelium berichtet und erzählt wird. Und das ist jetzt ganz kurz nur nacherzählt. Man könnte mit dieser Meditation einen ganzen Abend verbringen. Aber hier geht es erstens einmal darum, dass dieser Matthäus-Text ja damit beginnt, als Jesus vom Berg herabstieg. Was macht Jesus am Berg? Und es ist völlig klar, er geht auf den Berg heraus aus dem lauten Getöse der alltäglichen Welt, zieht er sich zurück, um sozusagen seine Intimität, seine Verbundenheit mit seinem Gott erfühlen und erleben zu können. Ich sage ihn mal in meine Sprache übersetzt, er taucht in Gott ein, wenn man das so sagen kann. Dieses mystische Element, dieses sich hineingraben in das Geheimnis Gottes. Und ich finde das gar nicht so schlecht, dass man einen Mystiker definieren kann als einen, der im Geheimnis daheim ist. Wollen Sie das einfacher definieren? Also ein Mystiker, der im Geheimnis Gottes wohnt, der in einem wohnlichen Gott zu Hause ist. Das, Herr Bischof, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das einem Systematiker sage, aber vielleicht ist das Entscheidende gar nicht, dass wir viel begreifen, sondern dass wir in der Religion vor allem bewohnen, das Geheimnis Gottes. Weil begreifen können wir es letztlich ja auch nicht, das Geheimnis Gottes. Also dieser Begriff, zu Hause zu sein, to be connected. Also natürlich schreibt dann Monika Renz in ihrem sehr schönen Buch, Der Mystiker von Nazareth, dass Jesus wahrscheinlich der sowieso Dauerverbundene war. In seiner Sohnschaft, in seiner unglaublichen Intimität mit dem, was wir den dreifaltigen Gott nennen. Wir Menschen suchen dann ständig dieses to be connected, in Verbindung zu sein. Wir haben es nötiger denn je heute in dieser lauten Welt in die Stille zu gehen, um diese Erfahrung zu machen, dieses Eintauchen in Gott. Ja, zitieren wir gerne auch ein Lieblingszitat von Papst Benedikt XVI. Sie sehen, ich liebe alle unsere früheren Päpste, auch wenn ich nicht alles von ihnen immer so friedlich gefunden habe. Aber das schönste Zitat für mich von Benedikt XVI. Ist, wenn er eines Tages sagt, wir haben nicht mehr die Fähigkeit in dieser lauten Welt, wo wir gotttaub geworden sind, die leise Musik Gottes zu hören. Jetzt hören Sie den Musiker Benedikt natürlich, der Mozart lebt und spielt, gespielt hat, also die leise Musik Gottes zu hören, das ist schwierig geworden für uns. Und ich glaube, wenn jemand heute auch mit Karl Rahner gesprochen, to be connected erleben will, wenn er ein Mystiker werden will, dann muss er eine Erfahrung machen. Und Rahner sagt uns ja immer, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Also das ist dieses erste Element, wo der Matthäus beginnt, als Jesus vom Berg herabstieg. Warum war er auf dem Berg? Wo haben sie ihre Berge? Wo haben sie ihre Gottesorte, wo sie dieses to be connected wirklich erleben? Was geschieht aber dann, wenn ich aus diesem Geheimnis auftauche? Und der Matthäus erzählt, dann steigt er herab vom Berg in die Alltäglichkeit. In die Alltäglichkeit, so letzter Sonntag im Evangelium mit der Verklärung am Berge Tabor, dass man sozusagen aus der himmlischen Erfahrung wieder runter muss in die alltägliche Erfahrung des Leidens, ja, des Kreuzes, des Sterbens für Jesus. Wo kommt er an, wenn er auftaucht? Wenn ich bei diesem meinen Bild bleiben darf, weil Mystik ist das Eintauchen in Gott. Wo taucht Jesus auf? Und wenn er heruntergeht, taucht er auf bei denen an den Rändern des Lebens und der Gesellschaft, bei denen, die ganz unten sind. Und es ist einfach genial, wie dieser Künstler, der Benediktinermönch, diesen Aussätzigen uns darstellt, der in die Knie geht, ganz am Rand ist, der buchstäblich down ist, also ganz unten ist, ja, der ausgesetzt ist, der keine Zuwendung erfährt, der nichts mehr machen kann, wo es kein Leben mehr ist. Also das ist eine gute Definition der Lage des Aussätzigen. Da ist so wenig Leben, dass die damaligen Schriftgelehrten damals gesagt haben, die sind eigentlich schon zu den Toten zu zählen. Man hat die Aussätzigen zu den Toten gezählt. Und was macht Jesus dann, wenn er auftaucht jetzt bei dem Armgemachten an den Rändern des Lebens? Ja, dann holt er die ins Leben zurück. Er möchte nicht, dass das Leben umkommt, sondern dass es aufkommt. Und er erklärt uns damit Gottes Absicht, wenn Sie das Bild noch einmal mit mir meditieren und die linke Hand Jesu anschauen, dann sehen Sie nämlich eine Gesetzesrolle, von der Matthäus nicht spricht. Das heißt, das Gesetz Gottes, oder erinnern Sie sich als feierliche Tiroler doch an den Psalm 33, im Psalm der Herz-Jesu-Verehrung, seines Herzens Sinnen waltet von Geschlecht zu Geschlecht, sie den Toden zu entreißen und sie zu nähren in ihrem Hunger nach Leben. Das ist Gottes Absicht. Den Menschen zurückzuholen von den Rändern, hereinzuholen in die Gemeinschaft des Lebens, dazu soll er geheilt werden und der Aussatz überwunden werden. Das sind, so sagt der Benediktinermönch der damaligen Zeit, lauter kleine Auferstehungen, die passieren. Denn die Totenerweckungen in St. Georg zu Obernzell auf der Insel Reichenau ist eingereiht unter die Totenerweckungen. Da kommt einer ins Leben zurück. Das ist die Absicht des politischen Handelns Gottes, dass nicht Tote das Sagen haben über den Menschen, sondern der Mensch zurückgebracht werden kann in die Gemeinschaft. Und er muss dann hingehen, dieser geheilte Aussätzige, zu den Priestern, also heute würde man sagen zum Meldeamt, und sagt, du gehörst wieder voll dazu, du bist voll integriert. Genauso sagt das dann Franziskus, aber das ist ein anderes Thema, nicht das heutige, aber es ist auch ein Stück ekklesialer Solidarität mit Menschen, die in eine schwierige Lage geraten sind, wenn da ausweglos jemand in einer Scheidung ist, nach Wiederheirat, dann hat die Kirche nicht die Absicht, ihn liegen zu lassen und rauszusetzen, sondern aus dieser Situation hereinzulieben, hereinzuheilen, integrare. Also das ist die Absicht der Kirche und das findet man sehr schön wieder in dieser Heilung des Aussätzigen. Mein Merksatz heißt dann nachher, wer in Gott eintaucht, taucht bei den Menschen auf. Bevor wir das Bild verlassen, schauen Sie sich aber noch kurz den Petrus an, da im Hintergrund. Das ist nämlich meine wirklich liebste Vision von Kirche. Die kommt mit Jesus vom Berg herab, das ist die mystische Kirche. Aber der Petrus schaut auf seine Hand und er sagt, wenn ich etwas verstehe von der Nachfolge Jesu, die man hier auch sehr schön dargestellt findet, weil der Petrus und der Johannes, das Recht und die Liebe, die gehen eindeutig in der Spur Jesu. Wenn sie ein bisschen noch mittelalterliche Buchmalerei auslegen wollen, dann werden sie sofort sehen, die Kleidung Jesu ist auf die beiden verteilt. Sodass sie sagen, erst beide zusammen ergeben das Jesuanische. Aber der Petrus schaut auf seine Hand und sagt, ich habe es kapiert. Wenn ich Maß nehme für mein Handeln, ja, für meine Hand, dann muss ich Jesu auf die Finger schauen. und muss in seiner Spur gehen und dorthin gehen, wo er hingeht. Spüren Sie, wie politisch das ist? Das Thema heute heißt ja Solidarität, die grenzenlos ist. Wo treibt es die Kirche hin, wenn sie gottvoll ist? Und sie kann dann gar nicht anders, als in der Spur Jesu bei denen aufzutauchen, die die Ausgesetzten sind. Ich überlasse es jetzt wirklich Ihrer Fantasie, und da sind Sie stark genug und brauchen keine Unterstützung von mir, zu klären, wer denn die Aussätzigen heute sind. Die Menschen am Rand, die, die unten sind, da lassen Sie sich dann von der Caritas belehren und von den Strafgefangenen und von den Flüchtlingen und von den alten Menschen, die vereinsamen, und die Jungen, die keine Arbeit finden, sagt Papst Franziskus dem Eugenius Calvary von La Repubblica in diesem berühmt gewordenen Interview, das eine kurze Karriere auf die Homepage des Vatikans fand und dann wieder runter musste, weil er nicht ganz genau zitiert hat, der Eugenius Calvary. Also, wer in Gott eintaucht, taucht neben den Armgemachten auf. Und das finden Sie 1:1 jetzt übersetzt bei Papst Franziskus. Sie kennen alle seine ganz einfachen Grundprinzipien. Er mahnt uns ständig, dass auch wir, die heutigen Christen, an die Ränder gehen sollen, zu den Armgemachten. Dass wir uns um das eine Welthaus kümmern sollen, Laudato Si. Dass es mehr Gerechtigkeit in der Welt geben muss. Dass Frieden geschaffen wird und der dritte Weltkrieg auf Raten zu Ende geht. Ein berühmtes Zitat von Papst Franziskus, der sagt, es findet längst ein dritter Weltkrieg auf Raten statt. Früher hätte man gesagt, willst du diesen Frieden, dann schaffe dir Waffen an. Heute muss man sagen, willst du wirklich Frieden, kümmere dich um Gerechtigkeit. Das ist katholische Soziallehre pur, civis pacem, para justitia. Da muss man das alte römische Prinzip umschreiben, obwohl ich fürchte, wenn man in der Welt sich heute umschaut, nach Syrien, nach Ostgotha, das ist wieder ganz klar das oberste Prinzip, willst du Frieden, dann mach das mit den Waffen, und das ist wahrscheinlich langfristig ein sehr tödlicher Weg. Nun, lassen Sie mich da hier noch ein bisschen theoretisch nachdenken. Auch einer meiner Merksätze. Die Kirche ist keine politische Partei, aber sie ist politisch parteilich. Das ist schon klar, dass uns nicht alles egal ist, was in der Welt passiert. Uns ist nicht egal, wie es um die Würde des Menschen steht. Es ist uns nicht egal, ob Menschen unterdrückt und ausgebeutet werden. Abgesehen davon, Sie sehen das an diesem Bild aus der Befreiungsgeschichte Israels aus Ägypten, übrigens die Gründungsgeschichte Israels in Exodus 3-7, wo es ausdrücklich heißt, dass Gott das Elend der Menschen sieht und ihren Schrei hört, und sie schreien, weil sie unterdrückt sind durch den Pharao. Geht's politischer? Also Sie spüren hier, die Kirche ist keine politische Partei, aber sie ist politisch parteilich. Hinschauen ist ein wesentliches Element einer politischen Spiritualität, wo andere wegschauen. Der Papst beklagt unentwegt die riesige Gleichgültigkeit, die es zurzeit in der Welt gibt. Dieses Wegschauen der Reichen von der Armut in der Welt, das ist das, was er sehr beanstandet. Die Kirche kann nicht anders, als im Namen Gottes Partei zu ergreifen, deren Ermordung und Ausbeutung heute zum Himmel schreit. Wieder überlasse ich es Ihrer Fantasie, das zu konkretisieren und in politisches Kleingeld zu übersetzen. Die Kirche ist in diesem Zusammenhang immer eine Anwältin für eine Welt mit einem menschlicheren Angesicht. Für eine Welt mit einem menschlicheren Angesicht. Und ich glaube, dass eine Kirche, die schweigt, wenn Würde, Rechte der Menschen, Gerechtigkeit, das eine Welthaus bedroht sind, dann verrät sie ihren Gott. Und wird selbst gottlos. Ich habe einen sehr guten Freund in Passau, der Domkapitular ist, jetzt noch in Arbeit. Und der hat einmal gesagt, wir müssen nachdenken, auch gestützt auf Exodus 17,7, wo die Frage heißt, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Bei den Wassern von Meriba. Und dann sagt er, gibt es nicht einen landläufigen, epidemischen, ekklesialen Atheismus? Und gibt es nicht Christen, die sich auf diesen Namen berufen, die im Grunde genommen Gott verraten, Gott in Misskredit bringen, statt in Kredit bringen? Und in meiner Umfrage, die gerade läuft, hoffentlich haben Sie sich beteiligt auf der Homepage www.probofrancis.com ist sie öffentlich zugänglich. Wir werden gerade die Meldungen von 5000 Leuten aus, das ist ein Megathema. Ich habe gerade mal studiert, was unsere Freunde da geschrieben haben über das sogenannte christliche Abendland. Und ich bleibe jetzt bei meiner kleinen Faustregel: Man soll nicht das christliche Abendland retten, sondern das christliche im Abendland. Das ist die ganz einfache Formel, um die es geht, weil diejenigen, die heute antreten, das sogenannte christliche Abendland kulturpolitisch zu retten, nach meinen Studien Leute sind, die zwar die Taufe von Kindern verlangen, was ich verstehe, weil das brauchen sie kulturpolitisch, den Religionsunterricht unterstützen, die aber nicht am Gottesdienst der Kirche teilnehmen, sich nicht in der Kirche engagieren. Und das befremdet mich ein bisschen, dieser Widerspruch, ja? Dass man zwar ein Kulturchristentum will, aber vom Evangelium davon ziemlich unfrei ist, also unbeleckt ist. Ich habe da auch noch einen Satz zu dieser Zuwendung Gottes zur Welt, der als Merksatz dort steht, den ich aber in meinen Charts nicht habe. Ich habe mal von Bischof Hämmerle gelernt: Wir sind nicht auf Erden, um in den Himmel zu kommen, sondern dass der Himmel zu uns kommt. Ich halte auch diesen Satz in seiner Umkehrung für hochinteressant, weil es Gott in seiner Leidenschaft für den Menschen darum geht, dass es jetzt auf Erden menschlich zugeht. Und mein Freund im Alten Testament, Georg Braulig, der ja mit Lofing das Alte Testament, vor allem das Deuteronomium, heftigst durchforscht hat, er sagt: Es liegt Gott in Israel an einer menschlichen Gesellschaft. Das wird man, wenn man das Deuteronomium liest und richtig versteht und auslegt, nicht übersehen können, dass es hier um sehr handfeste Gesellschaftspolitik geht in diesem alten Buch des Alten Testaments. Jetzt ehre ich noch den Bischof, weil mir hat natürlich sein Hirtenwort außerordentlich gefallen. Sie kennen diese lange Liste von Zumutungen, die er da in dieses Wort hineingesetzt hat. Ich weiß in der Zwischenzeit, dass das nicht nur seine private Meinung ist, sondern dass da viele Kräfte, die auch heute im Raum versammelt sind, das mittragen und unterstützen. Ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen, wie es Synergien im politischen Denken auch der Kirche gibt. Aber wenn Sie das anschauen, ist das der Versuch, es jetzt zu konkretisieren, was ich grundsätzlich gesagt habe. Sie könnten mit Matthäus fragen: Wer sind die Aussätzigen heute? Aber hier auch die Schwächeren. Wer übernimmt Verantwortung? Wie können alle, unabhängig von Herkunft, Kultur und Religion, teilhaben am Gemeinwesen? Und dann die ganz dunkle Frage des Papstes Franziskus, jetzt auch hier ein bisschen abgewandelt, viel freundlicher als der Papst das in Evangelii Gaudium gemacht hat, weil er dort erst ganz kantig schreibt: Diese Wirtschaft tötet. Da haben dann viele, vor allem Republikaner in Amerika, gesagt: Ach, der Papst ist wirtschaftsfeindlich. Aber das muss man wirklich genau lesen, dieses Zitat. Er sagt ja nicht: Die Wirtschaft tötet. Er sagt: Diese Wirtschaft tötet. Und er meint die Wirtschaft, wo das Geld mehr zählt als der Mensch, wo das Wirtschaften nicht mehr gemeinwohlpflichtig ist, ja, sondern der Mehrung des Zinses dient und dabei das menschliche Angesicht verliert, wo dann Betriebe abgesiedelt werden, weil man sie anderswo billiger unterbringen kann, die Produktion. Also das sind alles Fragen, die sich, glaube ich, heute sehr stark stellen mit der Wirtschaft. Das ist ein großer Akzent, eine Wirtschaft, die der Allgemeinheit dient und nicht, wo es um Bereicherung geht und die Bereicherung durch die unterschiedlichen Kulturen natürlich jetzt gemeint ist. Das ist eine positive Bereicherung auch in der Flüchtlingsdebatte. Ich muss Ihnen diese lange Liste, die sehr wertvoll ist und die, glaube ich, schon eine sehr kantige Intervention in die Diskussion des Landes ist, nicht eigens noch erklären und ausführen. Das haben Sie alles gut zur Kenntnis genommen. Eine solche Politik für mehr Gerechtigkeit werden jene Menschen wählen, die ein hohes Maß an belastbarer Solidarität in sich tragen. Das ist jetzt für mich sozusagen der springende Hintergrund, weil wir können natürlich prophetisch Forderungen aufstellen. Aber wer, so ist meine Frage jetzt für den Schlussteil, wer ist in der Lage, eine solche Politik auch mitzutragen? Und meine These heißt: Es braucht solidarische Menschen. Ich habe mich mit dem Thema Solidarität forscherisch mit Hermann Denz schon lange beschäftigt. Und das ist ein sehr interessantes Ergebnis, weil erstens einmal in der Studie 92/2002 die Bevölkerung in Österreich sagt: Wir sind solidarische Menschen. Übrigens, genauso viele sagen, wir sind religiöse Menschen. Wenn Sie sich anschauen, was dann religiös ist, ist eine andere Frage. Aber es gehört zum schönen Selbstbild der Menschen im Land bei uns, dass man sich für solidarisch hält. Aber das ist die große Einschränkung, die uns dann in der Interpretation sehr zu schaffen gemacht hat. Wir haben nämlich beobachtet, dass auf dem Weg zur konkreten solidarischen Handlung dieser Wunsch erstickt. Das heißt, das Tun ist weitaus geringer als der Wunsch, solidarisch handeln zu wollen. Und das Ergebnis, warum das geschieht, heißt, der Wunsch nach Solidarität erstickt auf dem langen Weg zur Tat in einem Dschungel diffuser Ängste. Und das Thema ist meines Erachtens neben den inhaltlichen Aussagen die zweite große Mega-Aufgabe der Kirche im Bereich der Politik und der Solidarität. Es ist die Frage zu klären, wie kann verhindert werden, dass Angst Menschen entsolidarisiert, obwohl sie gerne solidarisch sein möchten. Also wenn Sie ohne jemanden unter Druck setzen, mit Leuten reden, die werden Ihnen alle zugestehen, natürlich möchte ich solidarisch sein. Im kleinen Bereich, im mittleren Bereich, in den Betrieben, vielleicht auch noch im Land. Je weiter die Solidarität reicht, umso schwieriger ist es. Welche Voraussetzung braucht Solidarität? Und da sagen wir heute in der Forschung, Solidarität blüht nicht auf dem Boden der Angst, sondern auf dem Boden des Vertrauens. Und da kann ich jetzt nur schnell Ihnen zwei, drei Bücher nennen, die ich Ihnen sehr empfehle. Das ist erstens einmal eines von Monika Renz, die ganz neu jetzt publiziert das Buch Angst verstehen. Die sagt, Angst haben wir alle. Und zwar schon aus der Zeit, als wir aus dem Paradies kommend, in den Mutterschoß hineinversetzt wurden. Und da kommen wir vor den Baum der Erkenntnis und da erwacht unser Bewusstsein. Und dann sagt die Monika Renz, sie ist Tiefenpsychologin, leitet die onkologische Klinik in St. Gallen, beschäftigt sich auch natürlich mit dem Gegenstück zum Geborenwerden, nämlich mit dem Sterben, Hinübergehen, ein berühmtes Buch von ihr. Und dann sagt sie, was passiert, wenn das Erkennen aufkommt? Das ist eine hochinteressante Hypothese. Dann sagt sie, da strömt so viel auf das erwachende Bewusstsein ein und es kann die Angst auftauchen, das wird zu viel. Der Herzschlag der Mutter, das Getöse. Oder, wenn es dann geboren ist, vor allem in die kalte Welt hinein, abgenabelt, es ist mir zu wenig, überlebe ich das? Und sie sagt, das sind die zwei Dimensionen jeder Angst. Es könnte mir zu viel werden alles, es könnte auch zu wenig sein. Und schauen Sie sich die Variationen an, ein kleiner Blick in die Flüchtlingszeit heißt, da kommen so viele, ja, wird uns zu viel. Oder die haben nichts einbezahlt in den Sozialstaat. Wieso kriegen die dann so viel raus? Könnte es für uns viel zu wenig werden? Sie stehlen uns unseren Wohlstand. Es ist die Variation der Angst, es wird zu wenig. Und ich glaube, man muss diese Ängste sehr gut verstehen, wie die Monika Renz sagt. Und die Kunst, so meint sie, heißt dann, dass das Neugeborene jetzt in der Begegnung mit Eltern, mit liebenden Menschen, Vertrauen lernt. Und das ist für unsere Spiritualität wahrscheinlich nicht belanglos, wenn sie sagt, ein Mensch, der von der Angst geprägt ist, der tendiert dazu, sich vor der Angst zu verteidigen durch Gewalt, Gier und Lüge. Auch eine hochinteressante Aussage. Gewalt, Gier und Lüge. Oder im politischen Sinn Terrorismus, Finanzgier und Korruption, das prägt unser Leben heute. Und sie sagt, nur wer Vertrauen oder wenn das Vertrauen obsiegt, dann können wir glauben, hoffen und lieben. Also das Leben ist ein ständiger Balanceakt zwischen Angst und Vertrauen. Und je nachdem, was die Oberhand gewinnt in meinem Leben, werde ich entweder einer mit Gewalt, Gier und Lüge, der in der Flüchtlingsfrage gar nicht anders kann, als abzuwehren, als zu sagen, we first, ja? Oder America first, oder Italy first, oder weiß es nicht, was sie alles formulieren können in diesem Zusammenhang. Also dieses Kunststück. Das zweite ist der Dominique Moisy. Der ist mir deswegen sehr wichtig geworden, dieser französische Politologe, weil er sagt, es sind die Emotionen, die die Weltpolitik heute prägen. Also zum Beispiel China, die Hoffnung, die arabische Welt, die Demütigung. Das ist auch eine hochinteressante Perspektive des politischen Desasters, in das die Welt hineingeraten ist, die Demütigung der arabischen Welt, zum Beispiel schon durch George W. Bush, aber auch heute durch Donald Trump etwa, durch das Einreiseverbot für die arabischen Länder. Das ist Demütigung, und Demütigung ist nicht etwas, was mit Reichtum und sozialer Angst zu tun hat. Das ist kulturelle Demütigung von ganzen Nationen. Und die westliche Welt, sagt er, ist geprägt von Angst. Amerika, Culture of Fear, gibt es eigene Publikationen. Für Deutschland, Heinz Bude, die Gesellschaft der Angst. Und er sagt, Angst prägt unsere Kultur. Und wenn Sie einfach Zeitungen aufschlagen heute, dann werden Sie lauter Geschichten erzählt bekommen, die etwas mit Angst vor etwas zu tun haben. Ja? Die Meme, sagt die Soziologie, sind prägend und sind negativ. Nehmen Sie Renz und Mäuse zusammen, die Tiefenpsychologin mit dem Politologen. Und Sie werden entdecken, in dem Balanceakt zwischen Angst und Vertrauen leben wir in einer Kultur, wo die Angst Aufwind hat, medial. Und dann natürlich auch politisch, das ist mein drittes Buch, die Politologin von Wien, die ein Buch geschrieben hat, Politik mit der Angst. Und das ist wahrscheinlich das Gefährlichste, was wir zurzeit erleben, dass viele politische Gruppen heute Wähler gewinnen, nicht indem sie Angst durch gute Politik kleiner machen, sondern indem sie die Angst geradezu noch fördern und bespielen, um gewählt zu werden. Die Politologin Ruth Wodak hat da viele Texte von Frankreich und Österreich und Deutschland analysiert und kommt eben zu dem Ergebnis, dass eine Politik der Angst im Vordergrund ist, heute in Europa im Aufwind ist. Das ist immer auch verbunden mit der Vokabel rechtspopulistisch, das ist verbunden mit dem Begriff des neuen Nationalismus oder auch mit der sogenannten illiberalen Demokratie, ein Zitat von Viktor Orban etwa, die ist heute weltweit im Vormarsch. Nun, was könnte die Kirche jetzt tun in dieser Situation? Da ist ein Bild verrutscht, ja, nein, es ist nicht verrutscht. Was könnte die Kirche tun, um eine Politik des Vertrauens zu fördern? Das ist ein Ergebnis meiner Studie an den Flüchtlingen, publiziert in den Denkstift euch. Und ich glaube, die Kernaufgabe der Kirche wäre, mit allen erdenklichen Mitteln Vertrauen zu fördern, eine Politik des Vertrauens zu unterstützen und den Politikern dazu Mut zu machen. Was wäre das konkret? Ich habe das einmal diskutiert mit dem jetzt abgetretenen Landeshauptmann in Oberösterreich, dem Büringer Josef, der auch Religionslehrer war früher, der sehr viel von Theologie versteht natürlich. Er sagt, du könntest ja, also er musste damals mit der FPÖ koalieren, du könntest anstelle der Politik der Angst eines Regierungspartners eine Politik des Vertrauens machen. Ja, was ist das, fragt er. Und da kann man schon sagen, was wäre eine Politik des Vertrauens? Die hilft jetzt nicht nur den einzelnen Opfern, sondern sieht zu, dass es morgen weniger Opfer gibt. Das heißt zum Beispiel Waffenstillstand. Keine Waffenlieferungen mehr. Das sind alles jetzt Stichworte auch zu einer politischen Agenda der Kirche. Bei Franziskus finden Sie da unzählige Äußerungen, wo er sagt, man müsste alles, was man heute in die Waffenproduktion steckt, für die Armen irgendwie investieren. Ich weiß schon, der Umbau von einer Kriegsindustrie oder Waffenindustrie auf eine ökologische Industrie ist ganz schwierig. Man müsste humanitäre Korridore einrichten, so wie San Egidio das in Absprache mit der italienischen Regierung gemacht hat und 1000 Personen aus Afrika übernommen hat bis zur vollen Integration. Es würde brauchen einen Marshallplan für Syrien oder für Afrika. Ich denke an den deutschen Entwicklungsminister, der Gott sei Dank in der neuen Regierung hoffentlich auch bleibt, Müller, der sagt, wir brauchen einen Marshallplan für Afrika. Wir brauchen europäische Solidarität. Und meine sehr Geschätzten, das gehört auch auf die Agenda der Kirche, das unentwegt einzumannen. Zumindest Papst Franziskus macht das unentwegt. Das Zweite, was die Kirchen auch tun können, um Vertrauen zu fördern, ist umfassende Bildung. Ich glaube, dass die Fakten heute vielfach nicht mehr bis zu den Leuten vorkommen. Es gibt in Schweden ein Institute of Ignorance, gegründet von dem inzwischen verstorbenen Hans Rosling, der hat Daten der UNO genommen und hat geschaut, was wissen die Leute davon. Er sagt, die Daten sind immer zuversichtlicher als das, was uns die Medien liefern. Und er sagt, das wenigste Wissen in seiner empirischen Forschung hat er bei den Journalisten gefunden, ich bitte um Nachsicht, bei den hier Anwesenden, weil die sind alle anders. Aber es ist hochinteressant, weil die Journalisten sind heute, um Absatz zu sichern, auf Bad News angewiesen. Und er sagt, so schlecht ist die Welt nicht. Die UNO mit den Millenniumszielen ist schon ein gutes Stück vorangekommen. Also ich glaube auch, das ist ganz gut, wenn die Kirche manchmal politische Erfolge lobt, ja, und nicht nur so im Geruch ist, also das Negative zu sehen. Persönlichkeitsbildung, politische Bildung, interreligiöse Bildung. Ich meine, Sie können sich heute selber fragen, ist eine Standardfrage an dieser Stelle, wenn ich das Stichwort nenne, wer von Ihnen hat einen Koran zu Hause und hat schon gelesen darin? Also können Sie vielleicht aufzeigen, dann sehen Sie ungefähr, wie entwicklungsfähig das Thema ist, also interreligiöse Bildung aus erster Hand. Und vor allem aber, und da ist die Kirche ganz stark, Gesichter und Geschichten. Also Sie sehen hier das Bild einer einer afghanischen jungen Frau, heißt Narges Davakoli, die habe ich kennengelernt in Stams, gleich nebenan, die ist ein unbegleitetes Flüchtlingskind und der Direktor sagt mir, willst du was sehen? Da sage ich, ja, vor dem Vortrag gehe ich ins Lehrerzimmer, sehe ich also dann diese französische Flagge und den Eiffelturm drauf, das Kind hat das in 5 Monaten gemacht, aus Spaghetti, ja, ganz alleine. Und dann sagt er, willst du wissen, was sie damit an Botschaft verbindet? Sag ich, ja, gleich und gerne, kommt gleich, war 2 Häuser weiter bei den Schwestern untergebracht, den Bosco-Schwestern. Und dann sagt sie, ich kann das wörtlich zitieren, die in Paris, die sind nicht Islam. Französische Flagge, Charlie Hebdo war gerade das Attentat. Die sind nicht Islam, ich bin Islam. Die sind wie Tiere, denn Allah hat verboten, Unschuldige zu töten. Und dann sage ich, wie geht's dir jetzt in Stams? Und dann heult sie. Dann sage ich, warum weinst du? Dann sagt sie, jetzt hier in Stams kann ich zum ersten Mal in meinem Leben zur Schule gehen. Man muss sich auch einmal vorstellen, was Fluchtschicksal bedeutet. Ein dramatisiertes Kind, das jetzt zum ersten Mal das himmlische Glück hat, zur Schule zu gehen. Fragen Sie unsere 13-Jährigen mal im Vergleich dazu, was das bedeuten würde. Und dann sage ich, was willst du werden? Architektin? Sagt sie, was ist Architektin? Ja, sage ich, so Häuser bauen wie dieser Turm hier. Sagt sie, nein, ich will es ordentlich lernen und dann nach Amerika zur NASA gehen. Und ich habe einen Anruf dann bekommen, kurze Zeit später, ich habe das Schicksal ein bisschen verfolgt. Und dann sagt mir die Betreuerin, als ich zurückrufe von der Uni, ist ein Wunder geschehen, die Mutter ist in Afghanistan wieder aufgetaucht. Ich denke, Begegnungen. Bin der festen Überzeugung, wer ein Flüchtlingskind einmal Auge in Auge gesehen hat und sich die Geschichte erzählen lässt, der macht eine andere Flüchtlingspolitik. Und so wäre es vielleicht auch eine Aufgabe der Kirche, Begegnungen zu ermöglichen, Feste zu feiern, zusammenzubringen die Menschen. Und als letztes, und damit bin ich ganz am Schluss, vielleicht doch das, wo die Kirche ihre Primärqualität hat, nämlich Vertrauen als Gottvertrauen zu stärken. Gottvertrauen. Und da erzählt mir, ich sage das ganz einfach, eine Frau, Sie sehen sie hier, die in der Flüchtlingsarbeit tätig ist, die hat mir dann gesagt, es ist nicht immer leicht, diese Arbeit zu machen. Aber wenn es ganz schwer wird, fühle ich göttlichen Rückenwind. Vielleicht ist das aus dem Mund einer ganz einfachen Frau, die sich engagiert, was heißt es eigentlich, to be connected und daraus Vertrauen zu schöpfen, also Gottvertrauen zu schöpfen. Und wenn Sie meine Lehrsätze, alle Leitsätze und Lehrsätze noch einmal überblicken, dann bin ich am Ende. This is not necessary to be perfect, but to be connected. Oder wer sein Knie vor Gott beugt, beugt es nie mehr vor der Partei. Oder wer in Gott eintaucht, taucht bei den Armen auf und umgekehrt. Die Angst entsolidarisiert. Solidarität wächst auf dem Boden des Vertrauens. Die Kirche ist keine politische Partei, aber sie ist politisch parteilich. Und wir sind nicht auf Erden, um in den Himmel zu kommen, sondern dass der Himmel zu uns kommt, in Spuren wenigstens. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus